des Königs in Kreta, der Minos hieß, gab es also einen Streit mit dem Meeresgott Poseidon. Und es führte dazu, dass der Kreta-König einen Sohn geboren, der war so halb Stier, halb Mensch und der wurde Minotaurus genannt. War ein ziemlich aggressives Wesen und damit das keinen Schaden anrichtet, hat man ein Labyrinth gebaut. Ein Labyrinth, wo man diesen Minotaurus in der Mitte da sozusagen einschließt. Und gelegentlich kamen dann junge Männer und wollten diesen Stier töten. Die wurden also ins Labyrinth geschickt, um den Stier zu töten. Das hat allerdings lange Zeit nicht geklappt. Aber eines Tages, da kommt der junge Prinz aus Athen, der Theseus. Und wie es immer so läuft, die Prinzessin aus Kreta verliebt sich in den Theseus und gibt ihm dann einen Faden mit, Ariadne-Faden, manche kennen den Begriff, damit er dann auch wieder rausfindet. Und tatsächlich gelingt es dem Prinz, den Stier zu töten und wieder aus dem Labyrinth herauszukommen. Theseus muss dann wieder zurück nach Athen und der Vater, der wartet da sehnsüchtig, der König von Athen, auf den Sohn, weil sie hatten vereinbart, wenn du wieder zurückkommst, dann wechsel die Segel an deinem Schiff. Der ist so mit schwarzen Segeln abgesegelt. Und er hat gesagt, wenn du zurückkommst und am Leben bist, dann setz die weißen Segel. Und wenn die schwarzen Segel gesetzt sind, dann weiß ich, was passiert ist. Nun, vor lauter Freude hat der Sohn vergessen, die Segel zu wechseln. König aus Athen auf seinem Felsen da sieht die schwarzen Segel, stürzt sich da hinunter und stirbt. Bevor das Missverständnis aufgeklärt werden kann. Und dieser König, der hieß Ägäis. Und der Sage nach heißt jetzt dieser ganze Bereich, wo die griechischen Inseln sind und so, der Teil vom Mittelmeer, das ist dann die Ägäis. Jetzt kann man sagen, naja, was haben denn griechische Götter sagen mit jetzt dem Titusbrief zu tun? Also ehrlicherweise mehr als ich dachte. Denn dieser griechische Götterglaube war bei den Kretern einfach ganz tief im Kopf, im Herz, überall drin. Es führte zu so einer Religionsvermischung, sagt man da. Das passiert heute oft auch auf den Missionsfeldern. Das heißt, einerseits betet man und andererseits geht man zum Medizinmann. Ne? Also so eine Religionsvermischung gab es damals in Kreta auch. Synkretismus, sagt man da. Griechischer Götterglaube hat sich vermischt mit dem neuen Glauben. Und der Titus war jetzt auch herausgefordert zu sagen, ja, was gilt denn jetzt? Von was muss man sich verabschieden und was soll man dafür machen? Damit wir uns noch ein bisschen besser einfinden, schauen wir uns jetzt zwei kleine Clips an, beziehungsweise die Clips werden nicht ganz angeschaut, sondern jeweils nur der Anfang. Der Tim, wollte ich schon sagen, der Titus, aber der Tim, hat es zur Verfügung gestellt. Und wir schauen einerseits einen kleinen Clip an, 2,5 Minuten, so bitte die Hintergründe vom Titusbrief und danach noch circa 1 Minute, wo wir den Titus selber ein wenig besser kennenlernen. Markus, jetzt kommt dein großer Einsatz. Okay.
Der Brief von Paulus an Titus. Titus war ein griechischer Nachfolger von Jesus, der über mehrere Jahre ein vertrauter Mitarbeiter und Gefährte von Paulus war. Er hatte Paulus in der Vergangenheit in einigen Krisensituationen geholfen. Und wir erfahren in diesem Brief, dass Paulus ihm die Aufgabe gegeben hatte, nach Kreta zu gehen, einer Insel vor der Küste von Griechenland, um dort die Ordnung in einem Netzwerk aus Hausgemeinden wiederherzustellen. Die Kultur der Kreta in der Antike war berüchtigt. Ein griechisches Wort für Lügner war kretizo, wörtlich ein Kreter sein. Diese Leute waren unbeliebt und bekannt für ihren Verrat und ihre Habsucht. Die meisten Männer der Insel dienten dem Meistbietenden als Söldner und die Städte der Insel galten als nicht sicher und von Gewalt und sexueller Verderbtheit geplagt. Allerdings hatte die Insel Kreta viele strategische Häfen, von denen aus man alle möglichen Städte im antiken Mittelmeer anfahren konnte. Aus der Sicht von Paulus war Kreta somit der perfekte Ort, um ein Netzwerk aus Gemeinden zu gründen. Die genauen Details kennen wir zwar nicht, aber wir wissen, dass diese Gemeinden irgendwie in den Einfluss korrupter kretischer Leiter gerieten. Sie behaupteten zwar, Christen zu sein, aber sie ruinierten die Gemeinden. Darum gab Paulus Titus die Aufgabe, dorthin zu gehen und die Dinge wieder gerade zu rücken. Dieser Brief gab ihm die Anweisungen dafür. Er hat einen sehr geradlinigen Aufbau. Nach einer kurzen Einleitung gibt Paulus Titus klare Anweisungen zu seinen Aufgaben in der Gemeinde. Er bietet ihm dann Orientierungshilfe für die neue Art der Hausgemeinschaft und der neuen Menschheit, die das Evangelium in den kretischen Gemeinschaften erschaffen kann. Paulus beendet den Brief mit ein paar abschließenden Grüßen. Er beginnt das Ganze damit, Titus daran zu erinnern, dass seine Botschaft als Apostel die Hoffnung auf das ewige Leben ist. Also das Leben der neuen Schöpfung, das jetzt schon durch Jesus, den Messias, möglich ist. Und diese Hoffnung wurde vor langer Zeit von dem Gott versprochen, der nicht lügt. Dieser kleine einleitende Hinweis stellt ein wichtiges Thema vor, das sich durch den ganzen Brief zieht. Eins der Probleme in den kretischen Gemeinden war, dass sie ihre Vorstellungen vom christlichen Gott Jesus ihren Vorstellungen von den griechischen Göttern angeglichen hatten, mit denen sie aufgewachsen waren, besonders an Zeus, ihren Hauptgott. Die Kreter behaupteten, dass Zeus sogar auf ihrer Insel geboren wurde, und sie liebten es, Geschichten und Mythologien über seine hinterlistige Art zu erzählen. Er verführte Frauen und log, um immer das zu bekommen, was er wollte. Paulus will hier klar und deutlich sagen, dass Gott, der durch Jesus offenbart wurde, ganz anders ist als Zeus. Seine grundlegenden Charaktereigenschaften sind Treue und Wahrheit. Das bedeutet, die christliche Lebensweise wird von Wahrheit geprägt sein, was für diese Kreter eine echte Veränderung sein wird.
Sag denen von der Insel Kreta nicht nur reden, sondern auch machen. So könnte man grob den Titusbrief zusammenfassen. Sprich, Lehre und Leben sind eine Einheit. Und das war im Großen und Ganzen die Message, die Paulus um ca. 65 nach Christus aus Mazedonien dem Titus auf Kreta schickte. Vielleicht ist das ein bisschen zu grob, aber auf der anderen Seite passt es auch ganz gut zu dem Charakter des Titus, der diese Nachricht überbringen sollte. Titus war der Feuerwehrmann des Apostel Paulus. Er hatte sich durch ihn bekehrt und war ein Haudegen, der seine Gedanken beieinander hatte. Paulus hatte ihn schon mal zu den Korinthern geschickt, um das Feuer zu löschen. Und er hatte das mit Bravour geschafft. Ein bisschen anders als Timotheus. Der war wahrscheinlich mit zitternden Knien bei den Korinthern erschienen. Ach, übrigens, die beiden kann man sehr gut vergleichen. Beides waren Mitarbeiter von Paulus, aber Titus war halt eine Ecke mutiger als Timotheus. Und Titus, der kein Jude war, wurde auch nicht beschnitten wie Timotheus. Was nebenbei zeigt, dass der Christ nicht mehr unter dem Gesetz Moses steht. Okay, ich glaube, wir steigen ein.
Ja, jetzt sind wir so ein bisschen drin, einerseits Titusbrief, andererseits Titus. Muss mal gucken, ja, ich hab's, da waren wir schon. Ja, also die Situation in Kreta, wenn wir mal nochmal bei dem Labyrinth bleiben, war sehr verworren, ne? wie so ein Labyrinth. Also ich sag mal, das Denken und das Verhalten der Kreter war so in gewisser Weise so verwinkelt, unberechenbar. Also wie in so einem Labyrinth, man kann nicht genau wissen, was als nächstes da zu erwarten ist. Und diese Kreter, die waren in gewisser Weise so Gefangene ihres Gedanken- und Lebenslabyrinths. Also so in so einem Irrgarten da unterwegs, dass sie sich in gewisser Weise über Generationen hin selber aufgebaut haben. Einerseits kann man sagen, ja, das kommt von dieser griechischen Götterwelt her, ja. Und andererseits führt es aber zu einem, sage mal, schonungslosen Egoismus. Jeder hat halt gemacht, was er wollte. Und nun, ja, kommt der Titus und soll schauen, dass er sich A, nicht selber in die Himmelgarten verläuft, das ist ja dann auch immer die Gefahr, und B, sozusagen wie so ein roter Faden, wie die Ariadne, das dem Theseus gegeben hat, hier die Leute aus Kreta so aus ihrem Labyrinth wieder herausführt. Also ich habe den roten Faden schon, ne? Also, ich mache es jetzt mal so symbolisch hier. Also, der rote Faden, der sich dann so ein bisschen durch das Leben der Kreter ziehen soll. Einerseits muss man sagen, ja, der rote Faden soll einerseits mal Gottes Wort sein, an dem er sich orientiert und eben nun auch dieser Brief, den Paulus schickt, nochmal mit ganz konkreten Anweisungen für die da in Kreta. Und klang ja schon ein bisschen an, was so die Themen sind. Der Team wird dann nächste Woche weitermachen und die anderen, die damit eingebunden sind. Also ich stelle mir die Aufgabe von Titus eher schwierig vor, weil das kennt ja vielleicht der ein oder andere von uns, also wenn Dinge mal sehr eingebrannt sind im Kopf und im Leben, also da eine Veränderung herbeizuführen, wo nicht bloß mit dem Kopf genickt wird, aber doch das Alte gemacht, ist gar nicht so einfach. Aber deshalb war vielleicht auch, wie wir ein bisschen gehört haben, der Titus da der Richtige, weil die Sache braucht einen langen Atem, viel Durchsetzungskraft, damit man wieder klar sieht. Also ganz am Ende soll das Lebensmuster der Kreter kein Irrgarten mehr sein, sondern, ich sag mal so halbwegs, geradlinig auf Jesus hin ausgerichtet. Wir schauen uns jetzt dann gleich mal die ersten vier Verse an und wenn man sie so liest, habe ich gedacht, klingt auch so ein bisschen wie so ein Labyrinth. Also wenn ich das jetzt vorlese, dann ausblenden, dann frage, wer weiß noch und kann in kurzen Sätzen sagen, was da steht. Na, wer frage ich aber nicht, also man kann entspannt bleiben. Also die ersten vier Verse heißen: Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit gemäß ist. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes. An Titus, meines rechtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Also früher beim Aufsatz hätte meine Lehrerin jetzt da so eine rote Linie außen gemalt, so, und geschrieben zu lang, ne? Verschachtelt. Und ne? Also aber die Bibel hat es geschafft. Okay. Also, der rote Faden wird sozusagen am Anfang erstmal richtig fest angebunden. Und wir sehen, dass der Paulus sozusagen Gott den Vater einerseits und Jesus andererseits, die ja im Grunde auch eine Einheit sind, so als Mittelpunkt nimmt und sagt, der rote Faden wird da mal richtig angebunden. Und wir schauen jetzt einfach mal, man sieht schon, wenn man mehr wie drei Worte rot unterstreichen muss, ist eigentlich auch schon zu viel. Aber Vater und Sohn sind der Mittelpunkt für jeden Lebensfaden und hier mal zunächst auch für Paulus. Der sagt, ich bin Knecht Gottes. Eigentlich steht da sogar Sklave. Jetzt muss man sagen, also das war in Kreta kein guter Start. Also in Kreta war ganz klar, wer Freier ist, das ist gut und wer Sklave ist, das ist schlecht. Niemand in Kreta wollte ein Sklave sein. Und jetzt kommt Paulus und stellt sich ausgerechnet mit dem Sklavenwort vor, mit dem Knechtwort und sagt, ich bin ein Sklave, sogar freiwillig. Und das ist für mich nicht abwertend, sondern dass ich im Gegenteil ihren Ehrenplatz, nämlich ich bin mit Haut und Haaren einem Herrn unterstellt, aber einem guten Herrn, nämlich Gott im Himmel und Jesus Christus. Und es schließt mit ein zu sagen, ich lebe eben nicht meine Freiheit völlig egoistisch aus, sondern ich ordne mich dem unter, was da die Ordnungen sind. Er kommt aber dann schon noch auf seine Position und sagt, ich bin Apostel. Waren damals nur wenige, die den Titel sozusagen für sich in Anspruch nehmen konnten. Ich bin ein Gesandter. Also ich bin jetzt nicht bloß hier, weil es jetzt gerade so Spaß macht, oder beziehungsweise schreibt den Brief nicht bloß, weil es gerade so Freude macht. Ich bin ein Gesandter, nämlich ein Gesandter Gottes, der euch jetzt auch was sagen darf, soll, muss. Dann kommt hier ein bisschen ein schwieriger Satz nach dem Glauben der Auserwählten Gottes, aber die meisten sind sich einig zu sagen, ich schicke ihn euch, die ihr gläubig seid, in Kreta. Jetzt, ich bin aus dem Kreisen aufgewachsen, also ich bin so ein alter SVler sozusagen. Da war ja manchmal die Frage, ist der richtig gläubig? Also wer nicht in unseren Kreisen war, schon mal verdächtig, aber gut. Ja, der glaubt noch ein bisschen so, der macht das, der tut jenes. Also man hätte bei denen in Kreta auch wirklich sagen können, sind die eigentlich richtig gläubig? Die machen doch da noch, ne? Aber Paulus sagt mal, grundsätzlich seid ihr gläubig. Das heißt aber noch nicht, dass der Glaube jetzt so gelebt wird, wie Jesus es sich vorstellt. Also er sagt, ich schicke es euch, den Gläubigen, da. Und es kommt dann hier ein wichtiges Wort, und Erkenntnis der Wahrheit und der Frömmigkeit gemäß. Wir haben gehört in dem Clip, also Lüge war, also während wir sagen würde, na, der flunkert ein bisschen, sagen die, der kretert ein bisschen. Ja? Also es wäre ein Ding, wenn man sagen würde, der schwäbelt ein bisschen. Und man würde meinen, der lügt. Also war jetzt gerade ein Ehrentitel. Aber zu sagen, okay, ich habe eine Botschaft für euch, das ist die Wahrheit, die ist verbindlich und sie dient zur Frömmigkeit, das heißt, so wie Jesus das möchte und alles eben in der Hoffnung auf das ewige Leben hin. Vater und Sohn sind auch der Mittelpunkt, ja, in Gottes Wort und das steigt eben damit ein, Gott lügt nicht. Ein markanter Satz, Gott lügt nicht. Wie gesagt, Kontrastprogramm zur allgemeinen Lebenswandel in Kreta. Gott lügt nicht, lüge er da auch keinen Platz. Also früher, so die Leute, die so ungefähr mein Alter haben, kennen vielleicht noch dieses Lied, wo es mal geheißen hat, Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen, er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben, Gott lügt nicht. So früher haben wir das oft gesungen, für euch war das ein altes Lied, alles klar. Also sagen, ja, da haben wir das schon gesungen. Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen. Und das möchte einfach so ganz vorne anstellen und sagen, und deshalb gelten auch alle Verheißungen, alles was gesagt ist. Ob das schon ganz eingetroffen ist oder noch nicht, keine Frage, aber es ist die Wahrheit. Und deshalb kann Paulus Gott auch als Heiland bezeichnen, zu sagen, das macht ein Leben heil, das führt zum Guten, das macht Dinge wieder gesund, die ungesund sind, sowohl in eurem Glauben, auch in eurem Leben, kann heil machen von Sünde. Durch Vergebung wird euer Lebenswandel verändert und ja, es wird euch grundsätzlich verändern. Und Vater und Sohn sind auch der Mittelpunkt für Titus. Klang ja schon ein bisschen an. Es gibt diesen Timotheus und diesen Titus, die wirklich ganz herausragend beschrieben werden, zu sagen, okay, das sind noch fast mehr wie gute Mitarbeiter, sagt er, betrachte ich wie meine eigenen Kinder. Und bei dem Titus war eben noch die Besonderheit, dass er zwar eine jüdische Mutter hat, aber einen griechischen Vater und deshalb auch nicht beschnitten war. Und man sieht, auch Heiden dürfen Gottes Wort weitersagen. War so ein Randschauplatz, vielleicht kommt es auch noch beim Team nächste Woche, dass da auch Juden da waren, die wieder irgendwelche Forderungen stellen und so weiter. Nee, auch Heiden dürfen A, das Wort weitergeben und B, haben auch Ahnung vom Glauben. Also wir sehen, Vater und Sohn sind der Mittelpunkt. Sagt, an dem müssen wir uns orientieren. Und dann kommen so ganz am Ende noch die Grüße, also Grüße zum Eingang sozusagen, Gnade und Friede, wo man sagt, ja, dann können auch Gnade und Friede bei euch einkehren, wenn das die Mitte ist. Wenn wir jetzt fragen, was können wir denn mitnehmen? Sagen wir mal, jetzt haben wir das gehört. Gell? Müssen wir sagen, also wir haben vielleicht keinen Synkretismus, das heißt, wir haben keine Religionsvermischung, aber ich habe hier geschrieben, gesellschaftliche Strömungen prägen auch uns. Also wir sind einfach auch herausgefordert mit verschiedenen Strömungen, die es einfach so kulturell bei uns so gibt. Gesellschaft und Gegenwart prägen. Also zum Beispiel die Haltung zur Homosexualität und zur Geschlechteridentität. Das ist immer gesellschaftlichen Wahnsinnsumbruch. Ja, also das heißt, wo ich so 15 war, da waren also manche Worte hast du überhaupt nicht gekannt, die so im Umlauf sind. Ne? Oder auch die Diskussion rund ums Klima und Klimaschutz prägt mit. Oder auch die Polarisierung der politischen Debatten. Das heißt, also ich habe das Gefühl, es sind gar keine Debatten mehr. Das gibt nur Boom irgendwie. Na, man spricht gar nicht mehr richtig miteinander. Prägt auch Gesellschaft und wird sich dann auch in kleineren Einheiten eben widerspiegeln. Die Diskussionen sind vielleicht noch nicht gerade in der Mitte unserer Kreise, aber die Themen werden nachwachsen. Ich stelle das ja schon an meinen eigenen Kindern fest, die wachsen ja mit dem ganz anders auf. Das heißt, ich bin jetzt schon über 50, da sagt man, ja, wenn man es mal so oder so anguckt, aber wenn du mit dem aufwächst, dann merkst du ja gar nicht so, wie du da mit hineingenommen wirst. Also, das heißt, die Sache wird auch in unseren Kreisen sicher nachwachsen und die Diskussionen werden da auch kommen. Es gibt aber auch Themen, die nicht bloß von unserer Gesellschaft im Allgemeinen, also uns prägen und herausfordern. Es gibt auch Überzeugungen, die wir hier übervertreten, die werden auch von kirchlichen Gruppen in Frage gestellt. Ja? Also zum Beispiel, wenn man sagt, also wir wollen hier mal missionieren. Wow. Man muss aber sehen, dass der Pfarrer doch noch irgendwo da ist und sich auch meldet. Also missionieren, das wollen die nicht. Evangelistische Arbeit, Entscheidung für Jesus, da kannst du sehr schnell ziemlichen Widerstand erfahren. Wer Idea liest, konnte lesen, dass wenn die SMD, also diese christlich-evangelikale Hochschulgruppe, da Tage veranstaltet, da gibt es enormen Widerstand. Da geht es dann auch ganz ordentlich zur Sache. Also ich könnte auch in der Kirchenlandschaft Langenau sicher einen kleinen Aufschrei erzeugen, wenn man sagen würde, Leute, ihr müsst mehr verkündigen, dass nach dem Sterben zwei Möglichkeiten gibt. Man könnte bei Jesus sein oder nicht. Wow. Also da wird man dann sehr schnell merken, dass der Widerstand oder die Herausforderung nicht bloß irgendwo in der Gesellschaft sind, sondern auch schon in kirchlichen Gruppen und Kreisen, man da sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. Und gleichzeitig, finde ich, spüren wir ja auch, dass auch bei uns Überzeugungen im Fluss sind. Also wo ich so, bin jetzt in keinem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber trotzdem immer konservativen und bin dann so in die Jungschar gekommen. Also wenn ich denke, was jetzt, sagen wir mal, so die letzten 45 Jahre sich bei uns in SV verändert hat, merke mal auch, dass ja da Überzeugungen im Fluss sind. Also zum Beispiel war damals ziemlich klar, also Alkohol hat im Gemeinschaftshaus nichts verloren. Und zwar schon die Frage, ob es zu Hause was verloren hat, aber also im Gemeinschaftshaus auf jeden Fall nicht. Ja, da sind wir heute auch ein bisschen entspannter. Und ich finde es auch richtig. Ne? Aber wir merken, da sind Sachen ein bisschen, haben sich verändert. Und ja, Thema Rauchen, oder ich kann jetzt also beliebige Themen aufzählen, also haben wir uns ja zum Glück auch bewegt. Natürlich kann man vielleicht manchmal fragen, ah, jetzt fällt man vielleicht doch ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd, wie man so sagt, aber okay. Ich beobachte auch, dass die Haltung zur Ehe sich verändert. Also auch bei EC-Jugendlichen, nicht bloß irgendwo in der Welt. Ne? Also die Frage, muss man denn wirklich erst heiraten, bevor man zusammenzieht, das ist ja schon lange ein Klassiker. Mittlerweile stellt sich aber die Frage, muss man überhaupt noch heiraten? Also es geht doch auch so. Und da muss man natürlich fragen, dann sagen die, ja du, verheiratet wäre aber nicht schlecht. Gell? Ihr wisst ja, Ehe liegt mir so am Herzen. Dann sagen die, also meine Freundin entsprechendes Alter, die sind alle geschieden. Also warum soll ich da heiraten? Also liegt ja auch ein bisschen an den Vorbildern. Also ich möchte bloß sagen, auch bei uns intern wird es noch zu Diskussionen kommen, wo man sagt, ja, also wir dürfen jetzt nicht bloß sagen, ja, die Greta, die haben halt mit ihrem Minotaurus da in den Knossos, kann man das angucken irgendwo. Und ja, irgendwie ist Greta auch bei uns zu sagen, wir sind auch herausgefordert mit gesellschaftlichen, mit kulturellen, mit also manchmal auch ideologischen Dingen. Nun kann man ja fragen, aha, der Titusbrief ist ziemlich aktuell, woran können wir uns denn dann orientieren? Also an was orientieren wir uns, damit wir uns sozusagen nicht uns im Irrgarten der öffentlichen Meinung dann verirren? Man kann sagen, braucht natürlich eine Mitte. Braucht eine Mitte, braucht das Wort, braucht Jesus, braucht Gott. Und ich habe jetzt, um das ein bisschen zu veranschaulichen, ja, aus meiner Wundertüte hier nochmal, was mitgebracht. Es ist tatsächlich so, die Frage ist immer, mit welcher Brille schauen wir Dinge an, auch Bibeltexte. Also ich habe hier jetzt echt ganz coole Sonnenbrillen. Ne? Also wenn ich mit der hier gucke, wow, ne? Muss ich sagen, ihr seht alle echt irgendwie cool aus. Ich vielleicht jetzt auch, aber aber manche sagen, also ich würde jetzt behaupten, alles sieht so rötlich aus. Wenn ich jetzt aber Markus diese Brille geben würde, die hat mir so einen bläulich-grauen Einschlag, dann sagt der Markus, nee, die sehen alle gar nicht rot aus, sondern die sehen jetzt alle so irgendwie farbloser. Ja? Also das heißt, ich immer die Frage, mit welcher Brille schaue ich A auf meine Umwelt, B auch in die Bibel. Jetzt gibt es ja noch manche, die sagen, also ich schaue das ohne Brille an. Ja, der braucht einen Blindenhund. Niemand schaut die Bibel ohne Brille an. Überhaupt niemand. Auch nicht der Pietist in Langenau. Auch nicht der in Ulm. Auch nicht der Liebenzeller. Und wie sie alle heißen. Wir haben alle unsere Brille. Unsere kulturelle Brille. Unsere glaubensmäßig kulturelle Brille. Unsere Pietistenbrille. Unsere was weiß ich was für eine Brille. Manche halten ja noch den Luthertext für den Urtext. Also wir haben auch unsere Brille. Und ich möchte ja nicht sagen, dass sie schlecht ist. Ich möchte nur sagen, wir sind nicht ganz so objektiv, wie wir denken. Und das ist ja die Herausforderung. Wenn ich jetzt zu irgendeiner Frage Dr. Internet bemühe, kriege ich doch immer mindestens zwei Meinungen. Einer ist ganz dafür und begründet es biblisch und der andere sagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Egal zu welcher Frage ich jetzt schon genannt habe. Und dann gibt es noch 15, die irgendwie dazwischen sind. Und dann muss ich sagen, sind unsere... Also früher gab es ja kein Internet, da gab es was die Schwester Marianne. Und was die Schwester Marianne gesagt hat, das war für uns richtig. Ja? Und manchmal denke ich, die Schwester Marianne hatte in jeder Hinsicht recht gehabt, aber es war eigentlich einfacher. Ja? Was Schwester Marianne sagt, ist richtig. Okay, und heute sagt man, ich habe da den gehört und da gibt es einen ganz tollen aus irgendwo und da einen aus Amerika und da einen aus der Schweiz. Und egal. Also wir sind herausgefordert und die haben, also mal ganz ehrlich, jeder von denen hat eine Brille auf. Gell? Also niemand von denen, egal wie er tut, ist jetzt der ganz Objektive, der aber wirklich nur am Wort orientiert ist. Ne? Je öfter das gesagt wird, umso verdächtiger übrigens. Also es ist echt herausfordernd für uns, da zu einer guten Position zu kommen. Also was finde ich jetzt gut im Internet? Ich bin jetzt kein so ausgeprägter Internethörer, aber zum Beispiel sind jetzt alle, die ungefähr mit meiner Brille die Sache angucken, deshalb finde ich das gut. Also ERF. Also ERF nehme ich das Radio, was dauernd knistert, sondern die haben jetzt auch im Internet gute Programme. Mediathek, da habe ich die letzte auch was gehört. Da finde ich, also da brauche ich nicht arg lang prüfen, das kann ich einfach mal sagen, okay, das scheint mir jetzt richtig. Ne? Oder ich finde auch den Johannes Hartl aus Augsburg, da aus dem Gebetshaus, wirklich einen guten Mann, der sich auch mit vielen gesellschaftlichen Themen echt gut auseinandersetzt und das dann auch irgendwie mit seiner Tafel da immer auch echt noch gut macht. Ja. Auch Beiträge aus Liebenzell finde ich wertvoll. Und dann gibt es noch da und dort wirklich. Da gibt es auch viel Gutes. Also das ist so das eine, der eine große Bereich, zu sagen, okay, irgendwie hat man auch das Gefühl, man versucht in so einem Irrgarten irgendwie seinen Weg zu finden, dass man nicht vom Weg abkommt. Wenn wir noch mal ein bisschen mehr zu uns kommen wollen, ja, habe ich auch noch überlegt, wie würde ich denn mein geistliches Leben beschreiben, jetzt ich, Reinhard Krämer, würde ich sagen, ein bisschen irre ich eigentlich auch so ein bisschen rum. Also manchmal denke ich, der gute Vorsatz, mehr Bibel lesen, mehr beten und dann kommt die nächste Sackgasse und dann biege ich schon wieder falsch ab oder irgendwas. Ja, es ist sicher unterschiedlich. Keiner von uns hat nur ein geradlinig geistliches Leben, aber zum Beispiel bei Titus ist die Frage der Wahrheit ja so wichtig. Also wenn es einfach ist, sage ich natürlich einmal die Wahrheit. Wenn es schwierig ist, überlege ich mir, ob ich überhaupt was sage. Lügen möchte ich ja nicht, ne? Aber ich sage vielleicht etwas nicht. Also man kann sich fragen, wie es da ist. Oder vielleicht sagen wir, okay, vielleicht haben wir auch irgendwelche Lebensumstände. Nochmal zurück, aber ich habe das gleiche Bild. Vielleicht irgendwelche Lebensumstände, wo wir sagen, also ich fühle mich in meinen Umständen gefangen. Ja, ich sage also, mein Leben gestaltet sich, meine Umstände auch irgendwie so. Manche sagen vielleicht, also irgendwie stecke in einer Beziehung und irgendwie, das hat mal ganz gut angefangen, aber jetzt irgendwie, wir finden keinen richtigen Weg mehr. Es gibt öfter so Spannungen, aber wir möchten es auch nicht aufgeben. Wissen nicht richtig weiter, das kann es auch in der Ehe natürlich geben, aber man sagt, irgendwie haben wir uns irgendwie in diesem Irrgarten halt verlaufen. Vielleicht sagt jemand, beruflich sieht es bei mir aus wie so ein Irrgarten. Also man wartet nur auf die nächste Umstrukturierung. Und sagt, naja, wer weiß, ob die da oben überhaupt wissen noch, wo es lang geht, haben ein Ausgefühl. Keine Ahnung, wo es gerade ausgeht. Oder wo es ehrlich gesagt auch manchmal so Irrgartendinger gibt, wo man sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Ging mir zumindest regelmäßig so bei den Kindern. Ja? Ich hätte so gute Ideen für den ihr Leben. Und die haben ganz andere. Behaupten dann, sie seien jetzt 18 und so. Ja? Können jetzt machen, was sie wollen. Also manchmal gibt es so Situationen, wo man sagt, ich weiß jetzt auch weiter, also Erziehungsfragen, ne, man sagt, also aus unserer Sicht läuft es an die Wand, aber ja, und dann irrt man irgendwie so rum und weiß auch nicht mehr weiter. Also, wir waren mal in Wien, in Schönbrunn, da gibt es auch so ein Labyrinth, so mit so hohen Hecken. Ich bin kein Labyrinth-Freund, aber die Ruth wollte unbedingt rein, also gut. Und dann haben die aber was Gutes dort. Also man läuft ja dann da rum und es passiert ja, was passieren muss. Irgendwann weiß ich nämlich ganz richtig, wo du bist. Der Aussichtsturm ist zwar da, hast du das Gefühl, 5 Meter entfernt, aber kommst halt nicht hin. Und die hatten einem am Eingang schon so ein Ding mitgegeben, so ein Fallblatt, dass man es aufreißen kann. Haben gesagt, das sei die Lösung. Ne? Das würde den Ausweg zeigen. Und es gab dann so Orientierungspunkte, damit man halt, ne, wenn du in dem Labyrinth stehst, weiß ich ja nicht mal, wo du bist. Aber das fand ich eigentlich gut zu sagen, jawohl, da hat man sowas in der Hand und das hilft einem dann wieder raus. Also ich habe dann festgestellt, fast alle hatten das dann offen am Schluss, als man sich dann wieder getroffen hat. Genau, also manchmal braucht man aus diesem Labyrinth jemanden, der sozusagen einem da heraushilft. Und ich werbe ja dann immer wieder mal zu sagen, Das sind Leute, die nicht im Labyrinth stehen. Das sind Leute von außen sozusagen. Das sind dann irgendwelche Seelsorgeberater oder was auch immer, psychologische Beratungsstelle. Manche haben da ein bisschen Hemmschwellen und sagen, also ich muss doch nicht zur psychologischen Beratungsstelle. Da kommst du ja vor wie so ein Psycho, der jetzt zur Beratung muss. Aber manchmal brauchst du einfach so Hilfen von außen, die dir ein bisschen helfen und sagen, du, wir gucken mal, dass wir aus dem Labyrinth wieder rauskommen, dass du zumindest wieder klarer siehst. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, aus eigener Erfahrung. Bin jetzt zwar irgendwie innerlich überzeugt, dass so und so viel Prozent hier sagen, also bevor ich da hingehe, bleibe ich lieber noch eine Weile im Labyrinth. Dürft ihr alle. Aber aus meiner Erfahrung, man kommt dann schon auch gern raus. Und geistlich gesehen natürlich, welcher Weg im Labyrinth ist, theoretisch zumindest immer frei, der nach oben. Ich meine, das hilft im Labyrinth manchmal natürlich im echten Labyrinth dann auch nicht. Aber für uns geistlich gesehen muss man sagen, ja genau, auch im Labyrinth der Weg nach oben ist frei. Zu sagen, wir dürfen wirklich auch beten und sagen, Herr, also ich weiß jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten, nicht mehr, wo rechts und links ist. Na, also ich bin völlig desorientiert innerlich sozusagen. Ich lebe zwar, aber irgendwie bin ich völlig desorientiert. Und das sage ich dir jetzt einfach mal. Ich möchte mich da nicht mehr selber abmühen, sondern auch, dass du mir da auch jetzt zumindest mal in der Situation, wo ich jetzt stecke, hilfst und vielleicht dann auch einen Ausweg zeigst. Wie gesagt, möglicherweise zeigt er den tatsächlich direkt. Vielleicht braucht man jemanden, der einem raushilft. Aber zu sagen, der Weg nach oben ist in den Labyrinth, die ich kenne, offen. Und zu sagen, den dürfen wir geistlich gesehen auf jeden Fall nutzen. Also das Leben ist leider nicht immer so geradlinig, wie jetzt vielleicht das da runterhängt. Aber wir dürfen trotzdem sagen, Jesus, ich möchte mich an dir orientieren, egal wie die Fragen sind, wie die Strömungen sind. Ich möchte an dir bleiben und wir können uns auch gegenseitig wirklich unterstützen, an dieser Mitte orientieren, sozusagen auch in den Labyrinthfragen unseres Lebens. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du mir und sicher manchem von uns auch schon aus manchem Labyrinth wieder herausgeholfen hast. Wo ich auch diesen Satz, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, auch gesagt habe und auch so gemeint habe. Wo irgendwelche Sackgassen waren, irgendwelche Versuche rechts und links zu gehen, fehlgeschlagen sind und ich mir eingestehen musste, ich weiß nicht mehr weiter. Und habe Dank, dass du da immer ansprechbar warst und dass du geholfen hast, manchmal durch andere Menschen, manchmal durch Umstände, manchmal auch durch wundersame Weise. Ja, Vater, dafür danke ich dir. Und wir sind heute nach wie vor in gleicher Weise herausgefordert mit unseren Lebensumständen, mit den Sachen, die unsere Gesellschaft prägen, die auch unseren Glauben nicht unberührt lassen. Und manchmal müssen wir auch sagen, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz sicher, geht es jetzt rechts oder links. Aber wir wollen uns einfach da an dich halten, weil wir da eine gute Mitte haben, ein gutes Fundament, eine gute Orientierung. Und bitten dich, dass du es uns einfach immer wieder zeigst, ja, wie die nächsten Schritte aussehen können, wo unsere Meinung gut aufgehoben ist, wo unsere Ansichten gut verankert sind. Ja, Vater, dafür danke ich dir. Und so befehle ich dir einfach jeden hier an und danke dir, dass du mit jedem von uns unterwegs bist, egal wo wir gerade stecken. Amen. Ich vermute.